Wars gegen Fallout 3 und Half-Life 2 ist auch dabei. Und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr. Da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr. Anschluss 2 gegen Halo Reach. Manche Duelle sind echt ne Bitch. Und beim nächsten Sportvergleich bin ich echt raus. Wem mach ich denn da was vor? Ahaha.
Ich hör Last Game Standing, den Podcast. Der Schiffer und der Algi wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig, aber ich hör trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah. Alf und Schäfer, yeah, yeah, yeah. Alf und Schäfer.
Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing, zur 8. Staffel, in der wir den besten NPC aller Zeiten suchen. Und das hier ist eine ganz besondere Folge, denn hier treten sie gegeneinander an, eure Community Picks. Und zwar die Community Picks, die sich durchgesetzt haben. Das wäre zum einen der Repo Man und zum anderen Patches. Und der Christian und ich nicht die geringste Ahnung haben von diesen zwei NPCs, haben wir uns Expertinnen eingeladen, nämlich die besten, die man überhaupt dazu bekommen kann, nämlich die zwei Personen, die jeweils Patches bzw. Repo Man nominiert haben. Zwei langjährige Mitglieder aus der LGS-Community, zwei, Stützpfeiler des LGS-Universums. Da wären zum einen die liebe Alice. Hallo Alice.
Hallo, ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und ich komme mir so ein bisschen vor, als wäre ich die Forenmitarbeiterin des Monats. Sehr schön, mal dabei oder zu sein.
Und zum anderen Mr. Black. Hallo Mr. Black.
Hallo, hallo.
Hallo, also ihr kennt die beiden ja entweder schon aus dem Forum oder ihr kanntet vielleicht auch schon die Stimmen der beiden, weil die haben beide eine Sprachnachricht geschickt zu unserer Spezialfolge über eure Community-Picks. Und ja, vielleicht lernen wir euch jetzt erstmal ein bisschen kennen. Vielleicht fängst du mal an, Alice. Wer bist du und was machst du?
Das ist eine sehr weite Frage. Ich weiß nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ich bin auf jeden Fall...
Okay, dann mach ich es anders.
Nein, Rudi Carrell. Okay, Rudi Carrell.
Rudi Carrell hat mal gesagt... Die Leute wollen immer nur drei Dinge wissen, nämlich Name, Wohnort und Beruf. Und das ist quasi die heilige Dreifaltigkeit, wenn es darum geht, Leute vorzustellen. Deswegen, Alice, wie heißt du, woher kommst du und was machst du beruflich?
Ich bin Alice, man kennt mich vielleicht auch als Alice Singer auf dem Forum. Also wenn man schon mal im Forum war, dann kennt man mich sehr wahrscheinlich. Ich komme aus Berlin. Also gebürtig komme ich eigentlich aus Bonn, das muss man immer sagen, wenn man aus Berlin kommt, wo man eigentlich herkommt. Und ich bin Psychologin tatsächlich und Soulsologin natürlich.
Genau. Ah. Geil, Psychologin.
Ja.
Das ist ja total. In welchem Feld arbeitest du da, wenn ich fragen darf? Du musst auch nicht.
Klinische Psychologie, ah, okay. Schizophrenieforschung ganz explizit, ja. Hat nicht so viel mit Games zu tun, aber ja.
Forschung ja. Sogar?
Ja, gerade bin ich nur 100% in der Forschung tatsächlich.
Erforschst du auch, sorry, wenn ich so 1000 Fragen stelle dazu, bist du auch irgendwie an dem Themenfeld, ob wir gerade mehr Fälle von psychischen Erkrankungen sehen durch die Pandemie? Bist du da auch forschend unterwegs oder machst du das
ganz? Naja, so ganz grob, also forschend mache ich was ganz anderes tatsächlich, aber man muss sagen, da wird natürlich total viel zu geforscht. Also das ist ja gerade so ein bisschen, also es haben sich alle so ein bisschen auf Corona natürlich draufgeworfen, forschungstechnisch. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viel tatsächlich zu. Also in verschiedensten Bereichen, Depression, Sexualität natürlich auch, aber das wäre ein anderes Interview.
Ja, ja, wir reden gleich über Patches.
Ja, ja, ja. Ja, ja, gut, aber in der Soulsologie, diesen Forschungsgegenstand scheinst du ja auch sehr intensiv zu beforschen.
Ja, den habe ich sehr intensiv bearbeitet über die letzten Jahre. Ich wünsche mir manchmal auch, man könnte das studieren, weil es gibt ja Beyoncé Studies, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Also man kann die Biografie und das Oeuvre von Beyoncé studieren und ich wünsche mir natürlich nichts lieber, als dass man auch Soul studieren könnte. Aber ja, ich habe sehr viel Fandom-Wikis, glaube ich, auswendig gelernt in den letzten Jahren.
Ja, vielleicht hört ja der ein oder andere, der an den Schalthebeln der Game Studies in Deutschland ist, geradezu und ja, okay. Und sagt, wir machen jetzt hier einen Souls-Studiengang. Who knows?
Who knows? Who knows?
Ja, Mr. Black, auch für dich die Rudi Carell-Fragen. Wie heißt du? Woher kommst du? Und was machst du beruflich?
Ja, also ich heiße, was sicher überraschend ist, nicht mit Geburtsnamen Mr. Black. Ich heiße eigentlich Michael. Ich komme aus Augsburg und lebe da auch. Sehr schön. Und ja, beruflich, ich bin Geschäftsführer von einem größeren Unternehmen in der Sozialwirtschaft.
Augsburg, das ist doch die Stadt, wo die Fugger so aktiv waren, oh, oder? Ja.
An jeder Ecke stolpert man hier über irgendwas Fuggermäßiges.
Und wir kennen dich ja auch im Forum als großen leidenschaftlichen Fan von Wirtschaftssimulationen, insbesondere derer aus den Nuller- und 90er-Jahren. Wie ist denn deine Haltung zu Die Fugger?
Also ich finde, Die Fugger 2 ist ja eins der besten Brettspiele, die man virtuell spielen kann. Und natürlich finde ich diese nette Geschichte, wo die Familie Fugger dann letztendlich durchgesetzt hat, dass die Fugger in Zukunft die Gilde heißen müssen, besonders nett.
Gut, stimmt es eigentlich, dass man bei in diesem Fuggerhaus für 1 Euro oder sowas wohnen kann?
In der Fuggerei.
Gab's da nicht mal was?
Ja, ja. Also genau, wir haben ja die älteste Sozialsiedlung hier in Augsburg, die sogenannte Fuggerei. Wird gern, also man zieht sie gern dafür heran, dass man sagt, wir waren hier schon immer so sozial und die Fugger waren so gute Menschen. Die Wahrheit ist natürlich, das war auch reines Business, nämlich eine Bedingung für das Leben in der Fuggerei ist nicht nur dieser eine Gulden, den man zahlen muss, sondern man muss auch jeden Tag ein Vaterunser für die Familie beten. Und die Idee dahinter war natürlich im Mittelalter, ich mag in den Himmel und ich kann jetzt selber beten, aber noch bessere Chancen auf dem Himmel habe ich, wenn ein paar hundert Leute für mich täglich beten. Und das war der Deal hinter der Sache.
Also es war eigentlich eine Gebetsfabrik, habe ich irgendwo mal gelesen.
Und so ist es, ja.
Na, also irgendwie darfst du umsonst wohnen, aber musst halt beten, damit die Fugger schön in den Himmel kommen. Nun ja, ihr habt beide jeweils einen Community-Pick nominiert, der es tatsächlich in diese 8. Staffel geschafft hat. Zum einen Repoman, der Gerichtsvollzieher aus Sims 4 oder Sims, also verschiedenen Sims-Teilen. Und dann eben Patches aus Souls, aus Dark Souls. Alice, erklär doch mal allen, die nicht wissen, wer Patches ist, zum Beispiel mir, dem Christian Alt.
Mir bitte auch.
Okay, nichts.
Und möglicherweise auch dem Michael, was es mit Patches auf sich hat und warum das so ein großartiger NPC ist.
Natürlich nichts lieber als das. Also vielleicht muss ich erklären, was Dark Souls ist. Sollte ich das tun? Vielleicht.
Ja. Nee, aber vielleicht gibt es ja einen psychologischen Aspekt, den du vielleicht ein bisschen erklären oder vertiefen kannst oder der dich besonders fasziniert.
Könnte ich, auf jeden Fall. Könnte aber auch ein bisschen ausufernd werden. Also, ihr müsst mich unterbrechen, wenn das hier zu viel wird.
Ja, ich schaue kurz in meinem Rudi Carell für Podcast-Moderatoren nach, wie ich dich dann unterbreche und solange ich da noch nicht nachgeschaut habe.
Ja, überleg dir was ganz Elegantes. Genau. Naja, ich würde jetzt erstmal trotzdem mal ganz kurz erklären, was Dark Souls ist, beziehungsweise die Souls-Formel. Das sind Spiele, es hat angefangen mit Demon's Souls. Die sind Rollenspiele mit einem Dark-Fantasy-Setting. In aller Regel Bloodborne ist ein anderer Teil, der hat ein bisschen so ein Lovecraftian-Setting. Und die sind unter anderem so beliebt, weil sie besonders kryptisch sind. Das heißt, die Geschichte wird eher so puzzelstückhaft erzählt. Und das Spiel hat ganz viele auch Anspielungen auf Archäologie, auf archäologische Arbeit. Und dadurch hat man ganz viele, ja, auch so Projektionsfläche in die Spiele hinein. Wir könnten jetzt auch darüber reden, dass sie anspruchsvoll sind, aber ich glaube, das Thema wurde auch schon genug bearbeitet in der vergangenen Zeit. Genau. Patches ist ein Charakter, der tatsächlich in fast allen von den Spielen vorkommt, als einer der wenigen Charaktere tatsächlich. Der ist auch einer der Lieblingscharaktere von dem Macher der Spielereihe. Und ja, dazu muss man sagen, ich glaube, in 5 Spielen kommt der vor. In Armored Core, in Bloodborne, in Demon's Souls, in Dark Souls 1 und in Dark Souls 3. Und 2 von den Charakteren haben tatsächlich schon Tierkampfnamen, nämlich Patches the Spider, also Patches die Spinne, und Patches die Hyäne, was ich auch ganz witzig finde eigentlich. Genau. Ja, die psychologischen Aspekte von Dark Souls, da müsste ich jetzt tatsächlich so ein bisschen, ja, ausholen. Also,
ja, aber sag was, also angenommen, wir befinden uns, also Corona ist vorbei und wir befinden uns jetzt auf so einer coolen Cocktailparty, ja, und stehen da jetzt an so einem Bistrotisch und so. Du hast gerade erzählt, dass du Soulsologin bist und Psychologin und ja, wir stehen da so, haben da so unsere Käsebällchen vor uns liegen. Und dann fragt dich jemand, hey, Alice, du bist Soziologin und Psychologin, erzähl doch mal was über den psychologischen Aspekt von Dark Souls. Und du weißt genau, du hast jetzt ungefähr 5 Minuten Zeit maximal, weil jetzt gleich da hinten die Big Band anfängt zu spielen. In dieser Situation musst du dich jetzt hineindenken und vielleicht hilft es dir dabei, dich auf die allerwichtigsten Aspekte dieses ohne Zweifel faszinierenden Themas zu konzentrieren.
Okay, na gut, dann würde ich vielleicht darauf eingehen. Christian, du hast ja letztlich in dem Podcast, in dem Krim, den Armeen-Podcast, relativ viel auch über den Aspekt der Selbstwirksamkeit, der, glaube ich, jedem jetzt erstmal spontan ein Begriff ist, erzählt. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Faktor in den Souls-Spielen. Dass es dieses Kryptische wirklich einem das Gefühl gibt, man hat da was selber geschafft, man hat was selber rausgefunden. Und man ist am Ende dann schon auch stolz darauf. Oder man hat den Eindruck, man hat da irgendwie wirklich was Besonderes entdeckt, was einem jetzt nicht auf dem Silbertablett serviert worden ist. Also gerade wenn man so kleine Lore-Schnipsel oder sowas sich anguckt oder wenn man einen besonders schwierigen Boss geschafft hat, entweder zu besiegen oder halt ganz fies auszutricksen. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen was mir ganz spontan auf jeden Fall in den Sinn kommt, dass das eine große Freude ist an den Spielen, dass sie das einfach verstärken.
Michael oder Christian, hast du noch eine Frage bezüglich Dark Souls?
Nee, aber ja, doch eine.
Okay.
Du hast ja schon öfter mal, ich hänge ja an deinen Lippen, wenn du mir von Patches erzählst und so, aber trotzdem habe ich diese Grundfaszination immer noch nicht genau begriffen. Also, ich komme mal, sag mal, wer ich bin. Also, ich bin jemand, der mag total gepolischte Spiele, der mag Wirtschaftssimulationen und Dinge, die man irgendwie anklicken kann. Und ich mag Spiele, die sich anfühlen wie Arbeit und Excel-Tabellen. Warum sollte ich Dark Souls spielen? Weil ich habe jetzt mal die Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen, der Dark Souls-Fan ist, was ich da sonst nicht habe, weil sonst rede ich ja nur mit dem Schiffer, der mit Dark Souls genauso wenig anfangen kann wie ich.
Ja, aber wobei man ja sagen muss, dass dein Geschmack sehr viel erklärungsbedürftiger wäre.
Ja, also so, ich wollte gerade sagen.
Ich mag gepolischte Spiele, die aussehen wie Excel. Oder also, ich mag Spiele, die so wie Excel.
Ja, ich mag,
jetzt
ich mag
jetzt erklär mir mal deinen völlig abseitigen Computerspielgeschmack.
Also ich mag entweder AAA-Scheiße oder halt so, ich lade mir eigentlich jeden Samstag eine neue Wirtschaftssimulation bei Steam runter im Early Access. Jeden Samstag. Und dann spiele ich die 3 Stunden und dann ist auch wieder gut. So, das sind meine 2 Spiele.
Hä, aber du hast die Frage doch gerade beantwortet. Du hast gesagt, du magst Spiele, die so sind wie Arbeit und also so ein bisschen unangenehm. Da hat man am Ende, kann man sich auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe hier was erreicht. Also ich glaube, man muss aber auch dieses Setting mögen. Also ich glaube, wenn man da nicht so drauf steht, auf dieses Dark Fantasy, so mit Drachen und Fashion Souls, ganz großer Aspekt. Also wie gesagt, ich finde die Welten, die dort gezeichnet werden, wirklich ganz...
Was ist denn Fashion Souls?
Oh, Fashion Souls. Jetzt geht's richtig los. Oh Gott.
Danke für die Frage.
Fashion Souls ist eine Disziplin, eine Subdisziplin, glaube ich, würde ich sagen, seinen Charakter besonders hübsch zu gestalten, mit möglichst gut zueinander passenden Rüstungen. Da merkt man auch so ein bisschen im dritten Teil, dass den Entwicklerinnen das auch nicht entgangen ist, dass das ein großer Aspekt ist. Und die haben besonders richtig, richtig geile Rüstungen designt. Ja, kann man auch drauf abfahren.
Ah, okay, dann sieht man einfach so epic dann.
Ja,
aus,
so richtig, dann, richtig geil, so, mit so riesigen, okay, Schwertern. Aber gut, wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob, okay, du so Mittelalter-Scheiße irgendwie geil findest. Denn
Nee.
Ja, ich wollte sowieso, ich habe in letzter Zeit echt so ein paar Podcasts gehört von wegen, ja, Dark Souls, es ist so unzugänglich und oh, man kommt da nicht rein und man sollte sich einfach, es wäre so schön, wenn man einfach die Welt sehen könnte und ich würde auf jeden Fall jedem und jeder anbieten, einen Spaziergang mit mir zu machen. Durch diese, okay, Welt.
Cool. Ich habe gerade eine Idee. Ich hätte gerade eine Podcast-Idee. Lieber Christian, können wir mal eine Bonus-Folge, wenn die Pandemie vorbei ist oder so, und wir wieder gemeinsam im Raum, obwohl wir können auch Schnelltest machen. Irgendwie kriegen wir das hin.
Ich besorge euch Schnelltests, das ist kein Problem. Ich kann Post schicken.
Auf jeden Fall Schnelltest und dann vor die PlayStation setzen. Wir spielen Dark Souls durch. Christian spielen Dark Souls durch. Und wir nehmen praktisch alles auf.
Das, okay, wird super. Ich verrate euch dann alle, okay, Cheeses. Wie man dann so Firebombs über irgendwelche Boss-Arenen drüber wirft und so ein Quatsch. Das ist wirklich witzig.
Hättest du Bock, Christian?
Nein.
Sorry. Nee, ich muss jetzt kurz mal einhaken. Ich habe ursprünglich diesen Podcast gebackt, ja? Am Premium-Tier. Wisst ihr warum? Weil Christian Alt gesagt hat, dann gibt's Bonusfolgen, wie er Dark Souls spielt. Ich werde euch daran festnageln.
Ja, ja. Oh mein, okay, Gott. Okay, ja gut, oh mein Gott. Dann müssen, ja, wir machen. Ja.
Also mich schreckt wirklich dieses Durchspielen ab. Also ich habe im Gegensatz zu Christian Alt mag ich Fantasy, wobei ich ja eher die uncoole Variante mag. Ich mag ja diese Eichentisch-Fantasy. Ich mag das ja, wenn das so urig ist und weißt du, mit so hier ist eine Wirtschaft und so und da kannst du jetzt einen Waldläufer anwerben. Das ist so meine Welt. Während so Dark Fantasy mag ich schon auch, aber nicht so gerne. Aber trotzdem so durch, also Alice, wenn du sagst, durch Dark Souls spazieren, da wäre ich ja sofort dabei.
Ich werde euch mit
Dark Souls durchspielen, da... Das ist halt schwierig für mich, weil ich bin, und das kann der Christian bestätigen, ein sehr, sehr schlechter Computerspieler.
Schwierig. Stimmt, du bist wirklich sehr, sehr schlecht. Das muss man
sagen. Wirklich
sehr, also das muss man noch mal betonen, wie schlecht du Computerspiele spielst.
Genau, also es ist jetzt kein hier. Das ist jetzt hier.
Du kokettierst nicht.
Genau, ich kokettiere nicht, sondern das ist ein Fakt. Aber auf jeden Fall sind das aber keine guten Voraussetzungen, um Dark Souls durchzuspielen.
Naja, aber ich würde dich auf jeden Fall mit meinem Schild und meinem Schwert verteidigen, natürlich. Also ihr könnt
man kann das auch zu zweit. Also,
ja, ich wundere mich wirklich darüber, dass das irgendwie nicht so geläufig ist. Also man kann das auch im Koop spielen tatsächlich. Und dann ist es natürlich nicht mehr so schwer.
Ah, okay, cool. Ah ja, okay. Ja, okay, da würde ich, glaube ich, mit mir reden lassen, wenn ich mit deinem, wie hieß das nochmal, Fashion Souls,
mit meinem durchgestylten Charakter.
Durchgefashionten Dark Souls-Charakter mit so einem riesen Schild, dann glaube ich, würde ich da vielleicht dabei sein. Ich finde übrigens, dass ja Sims, um jetzt mal so ein bisschen eine Überleitung zu machen, und Dark Souls nicht besonders viel gemeinsam haben, aber ich finde schon eine Sache, finde ich, haben die beiden Spiele dann doch gemeinsam, nämlich sind beides Spiele, bei dem Spieler oder der Spielerin gerne mal etwas weggenommen wird. Bei Dark Souls, wenn ich das richtig verstehe, ist es doch so, dass wenn man da auf den letzten Metern irgendwie umgenietet wird, dann verliert man irgendwelche Seelen oder Erfahrungspunkte oder so, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau.
Und bei The Sims verliert man eine Mikrowelle, das Sofa oder den Kühlschrank, wenn man nämlich einfach zu wenig Geld verdient hat. Also wir haben es hier mit zwei Spielen zu tun, die den SpielerInnen etwas wegnehmen. Und hier sind wir eigentlich auch schon beim Repo Man. Lieber Michael, kannst du noch mal erklären, was der Repo Man ist und warum du ihn nominiert hast?
Aber gerne doch. Also ich muss mal zum einen gestehen, dass der Repo Man eigentlich eher erstmal so eine halb ernst gemeinte Nominierung war. Ich wollte ursprünglich Lothar Matthäus nominieren, bis ich dann feststellen musste, dass der in keinem einzigen Manager-Spiel als NPC auftaucht, was ich doch eine ganz große Verfehlung finde.
Ja, aber bei Pro Evolution Soccer.
Der taucht da nicht.
Ah, nee. Das ist dann fast schon wieder ein spielbarer Charakter. Also du kannst halt Lothar Matthäus als Charakter wählen.
Ja.
Aber gut.
Ja, verpasst es los. Ja, nein, und dann eben auf der Suche nach einem würdigen Vertreter bin ich dann doch irgendwann beim Repo Man gelandet. Ich finde den nämlich insofern eigentlich einen faszinierenden Charakter. Zum einen, weil er relativ charakterlos ist, aber zum anderen auch, also die Sims sind ja so, ich glaube, wenn man kommerzielles Videospielverhalten ja irgendwie im Lexikon nachschlägt, dann sind die Sims da ganz vorne mit dabei, im mehrfachen Sinne. Zum einen, es ist, glaube ich, das meistverkaufte Spiel aller Zeiten.
PC-Spiel,
ja, es ist durch diese Add-on Philosophie wird Geld gescheffelt ohne Ende. Ich glaube, es war jetzt eine Ankündigung letzte Woche wieder drin, dass Maxis jetzt einen neuen Service bietet, nämlich es gibt irgendwie so Themenpacks, wo man für ein paar Euro halt drei neue Möbel kaufen kann. Also die schaffen es, diese Kuh wirklich nach allen Regeln der Kunst zu melken. Und da hat es eine gewisse Ironie, wenn es da in diesem Spiel dann eben einen Charakter gibt, der kommt, wenn man zu viel gemolken worden ist. Das hat was. Ne? Und was ja auch ganz lustig ist, ist, The Repo Man ist einer der wenigen NPCs, der seit allen Teilen dabei ist. Und im Gegensatz zum Tod, der ja auch ein recht bekannter NPC bei den Sims ist, der kam erst mit dem ersten Add-on, während der Repo Man eben von Anfang an ja so der Endgegner des Spielers war. Das sagt eigentlich auch schon ein bisschen was über die Denke hinter den Spielen aus. Ne?
Das stimmt, also ich finde, in gewisser Weise steht tatsächlich der Repo Man ja ganz prototypisch für die Sims, weil es ist ja, ich meine, es ist ja auch interessant, weil die Sims sind ja nicht nur sozusagen, ja, als Produkt natürlich sehr, sehr kommerziell, sondern ja auch inhaltlich, ja. Also inhaltlich geht es ja immer darum, Geld zu verdienen, Geld auszugeben, sich neue Dinge zu kaufen, mit denen man dann Zeit einspart, zum Beispiel, um dann zum Beispiel auch noch mehr Geld zu verdienen und so weiter, um sich dann wiederum irgendwelche Dinge zu kaufen und so. Und das ist ja alles so, ja, also auf so eine richtig harte Art kapitalistisch, ne? Also ich meine, alles dort ist ja verwertbar und den Spaß, den du hast, den hast du ja vor allem dafür, dass du dann ja auch fitter bist für die Arbeit und so weiter und dass das alles gut läuft und eigentlich ist ja der Repo Man in dieser Bonbon-kapitalistischen Welt das einzige Korrektiv, würde ich sagen. Oder das einzige, bei dem das Spiel irgendwie vielleicht auch sagt, hey, vielleicht läuft das ja dann auch nicht, auch mal nicht so gut, aber zugleich tut natürlich der Repo Man genau das ja total verniedlichen, weil er kommt da mit seiner lustigen Strahlenkanone rein und eine der putzigsten Animationen dieses Spiels ist es halt, wenn dein Fernseher eingesaugt wird, deine Besitztümer.
Ich finde es lustig, dass du das als niedlich bezeichnest. Also in meiner Wahrnehmung ist der Repo Man eigentlich einer der aggressivsten und unsinnigsten Charakteren. Weil zum einen, der hat ein sehr martialisches Auftreten. Gut, also im ersten Teil taucht der auf
mir,
am Rand.
Bei mir kam er sehr selten, muss ich sagen.
Ja, der kommt auch sehr selten. Also es ist schwer in Sims erstmal Schulden aufzubauen, weil dadurch, dass man immer in diesem Hamsterrad drin ist, kommt eigentlich immer wieder neues Geld rein. Aber wenn er kommt, dann kommt er vor allem ab dem zweiten Teil sehr martialisch, sehr aggressiv. Er fährt davor in seinem Van, wo dieses böse Smiley drauf ist. Er steigt aus, lädt dann erstmal seine Repo-Man-Gun durch und rennt zu dir ins Haus rein. Und macht beim Aufsaugen, lacht er hysterisch und hat sehr viel Spaß dabei, dir diese Sachen wegzunehmen. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt und dieser Charakter, der hat auch, also in den späteren Teilen Charaktereigenschaften verpasst bekommen, solche Traits. Das sind immer evil und grausam und schadenfroh und böse einfach nur. Also der ist durch und durch daneben. Und es ist auch einer der wenigen NPCs, die du nicht irgendwie austricksen kannst. Also es ist ganz, ganz schwer, sich vor diesem Repo-Man zu drücken. Also den Tod kannst du verhandeln, den kannst du notfalls auch löschen. Aber dieser Repo-Man, also es gibt fast keinen Cheat, mit dem du dem Herr werden kannst. Es gibt keine Gegenmaßnahme, du kannst mit dem eigentlich auch nicht so richtig interagieren. Der ist ein Korrektiv, dem man nicht auskommt, gegen den man nichts machen kann. Also der ist eigentlich ein Anachronismus in dieser ja doch eher heilen Sims-Welt.
Ich habe mal eine Frage. Sag mal, ist es schon echt lange her, dass ich Sims gespielt habe, aber ich meine mich zu erinnern, dass der auch gerade so essentielle Sachen mitgenommen hat. Also so den Herd oder sowas. Irgendwas, dass die Sims dann verhungert sind oder so. Ich habe auch immer versucht, die Tür auszubauen, aber dieser Typ ist einfach nicht weggegangen. Weißt du das zufällig? Ich habe das so in Erinnerung.
Ja, der nimmt ja mit nach... Also der geht ja recht pragmatisch vor. Er nimmt ja quasi nur deine Schulden mit, ne? Das heißt, wenn du hast, was ich, dein Sim hat 1000 Simillionen Schulden, dann guckt er eben, dass er ein Einrichtungsstück findet bei dir, das ungefähr diesen Wert hat. Im Zweifel eher mehr als weniger und dann saugt er das eben ein. Mhm. Und der ist da relativ, also der hat da keine Prioritäten, der nimmt mit, was ihm da in den Weg kommt.
Kann man das dann irgendwie wiederbekommen?
Man kann es neu kaufen.
Okay, man muss es neu kaufen. Aber
genau, also beim vierten Teil gibt's. Ich habe den zur Vorbereitung, habe ich mal diese Situation herbeigeführt, da kann man ihm verheilschen, dass er doch bitte was anderes mitnimmt, was letztendlich aber dazu führt, dass er, also ich habe irgendwie angefangen, der hatte $100 Schulden und dann wollte er irgend so ein blödes Bücherregal mitnehmen und ich habe ihn immer weiter gefeilscht, aber letztendlich hat er mir dann den Whirlpool für 5.000 mitgenommen und man kriegt ja die Differenz nicht ausgezahlt, also das ist schon ziemlich, ziemlich hartes Business, was der da macht.
Also er ist ja eigentlich der Gerichtsvollzieher und ich meine, das ist glaube ich so einer der Berufe, die so die wahrscheinlich so das schlechteste Image überhaupt haben. Was vielleicht auch nicht so ganz gerechtfertigt ist, weil ich glaube, die haben schon auch einen ganz schön harten Job. Also bei der Recherche für unser Buch, das Verschwörungsbuch, wo wir uns ja auch viel mit Reichsbürgern zum Beispiel beschäftigt haben, man kann sich nicht vorstellen, wie diese Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher von zum Beispiel Reichsbürgern massiv angegangen, belästigt, bedroht und auch wirklich auch körperlich angegriffen werden. Ne? Also das ist so, also ich finde, wie soll ich sagen, also ich finde, ich meine, natürlich ist es so ein Spiel und so, aber es ist, ich habe schon manchmal ein bisschen den Eindruck, so Gerichtsvollzieher ist ein missachteter Beruf, dass man damit ja alles machen kann. Und dazu passt dann halt auch, dass er schlimmer ist als der Tod.
Also der Repo-Man in den Sims ist natürlich, also der deutsche Gerichtsvollzieher ist natürlich, ist glaube ich auch eine Fehlübersetzung, weil der deutsche Gerichtsvollzieher ist ja bei uns, das ist ja ein Justizbeamter. Ja, und genau. Bis der Gerichtsvollzieher mal zu dir kommt, muss ja doch einiges passieren. Das ist ja auch sehr viel reglementiert. In den USA, dieses Reposition-Business, das ist ja durch und durch privatisiert, da sind jetzt auch die Hürden nicht so groß. Und ich habe mal irgendwo jetzt den Vergleich gelesen, dass das, was dieser Repo-Man in der USA macht, zählt bei uns als Diebstahl. Also da ist schon noch ein Schritt dazwischen. Also ich glaube, das Einzige, was ich kenne, ein Studienkumpel von mir hatte da so einen Nebenjob während dem Studium, der hat für eine Privatdetektei gearbeitet, deren eine Säule war es, dass die so Leasingfahrzeuge wiederfinden und dann zurückholen. Und dann hat er quasi als Student, ist er dann dahin gefahren zu dem Kunden, der ihm seine Leasingraten nicht mehr gezahlt hat und hat ihm dann sein Mercedes weggenommen.
Ach du Scheiße, also, boah, ist das nicht super gefährlich?
Er meinte, es war eigentlich ein sehr entspannter Job, weil der war gut bezahlt und die Leute sind da sehr, also die schämen sich. Wenn du kommst, der ist oft in die Firmen dann reingelaufen, weil es waren oft Firmenfahrzeuge oder so. Ja. Man hat gesagt, ja, ich muss ihren Porsche mitnehmen. Dann haben die gesagt, ja, okay, hier der Schlüssel und lieber weniger Aufstand als mehr. Ne? Also das war.
Ja. Nicht, dass die Mitarbeiter mitkriegen, wie wenig Kohle ich habe und dann droht Insolvenzverschleppung und so. Und
es ist wohl eher eine unangenehme Erfahrung, aber also das ist so das einzige Vergleichbare, was mir jetzt bekannt ist, was in Deutschland passiert, was so Richtung Repo-Man geht. Ansonsten ist es bei uns eher noch gesittet. Aber der Job ist scheiße. Also auch das Gerichtsvollzieher, ich glaube, in Deutschland hat man da jetzt eher weniger Spaß, außer man steht da drauf.
Ja, ist vielleicht, hat vielleicht auch was Dark Souliges an sich, so wenn man diesen Beruf ergreift. Also. Um jetzt mal eine sehr, sehr schiefe Überleitung zu machen.
Ich habe eine bessere Überleitung.
Mach mal bitte.
Du hattest ja gesagt, es seien sehr verschiedene Charaktere, weil Patch ist ja ein Händler ist und der Repo-Man ist ein Gerichtsvollzieher, aber wenn man die beide sieht, ist es auf jeden Fall beides Charaktere, die man erstmal sehr ungern begegnet. Es sind beides eher unbeliebte Charaktere. Nicht zu Recht, wie ich jetzt ausführen werde.
Genau, dazu muss man ja sagen, unbeliebte Charaktere deswegen, weil Patches zwar ein Händler ist, aber ja so ein Händler, der einen übers Ohr haut, oder? Oder auslacht? Oder,
nee, oder sowas, ne? Also er betrügt einen nicht im Handel, das tut er nicht.
Okay.
Also Patches ist so eine Art Running Gag in den Spielen erstmal, so auf der Oberfläche. Der ist immer irgendwo platziert, also teilweise auch an ganz abstrusen Orten, wo man jetzt als Spielerin erstmal gar keine NPCs erwarten würde und steht da und sagt einem meistens so, hey du, guck doch mal da hinten, da ist ein Schatz. Hol dir den doch. Also ich komme gerade irgendwie nicht dran oder ich habe keine Zeit. Und wie du so bist als Spielerin, denkst du natürlich, ja, warum eigentlich nicht? Gehe ich mal hin. Und dann kommt eine Cutscene, was in Dark Souls auch sehr selten ist. Es gibt gar nicht so viele Cutscenes, aber dafür gibt es natürlich welche. Dann kickt er einen in den Rücken und tritt einen meistens in so eine Grube rein oder sowas. Und dann wird einem quasi klar, wie dieser Charakter an seine Waren drankommt, nämlich indem er die von Leichen klaut. Und er lacht einen dann meistens erstmal ganz schön blöd aus. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Also ich glaube, das erste Mal, als mir das passiert ist, habe ich mich wahnsinnig aufgeregt. Also er ist auch so mitten im Level und total schmerzvoll. Und gerade im ersten Teil, da stirbt man auch meistens, weil der da so eine Brücke auch noch umdreht. Also du fällst einfach in deinen Tod rein. Das ist total gemein. Und was der Charakter dann aber macht an allen Spielen, ist, dass er so, wenn man ihn zur Rede stellt, einfach nur um Gnade winselt und sagt, dass es ihm halt leid tut, da muss er halt auch irgendwie über die Runden kommen und das ist halt so sein Business. Und wenn man ihm halt verzeiht, dann wird er meistens auch Händler und kommt irgendwie in Anführungsstrichen in die Basis und verkauft dort Sachen. Also dabei betrügt er einen, soweit ich jetzt weiß, zumindest erstmal nicht. Und was ich an dem Charakter tatsächlich ganz spannend finde, ich habe noch einen wichtigen Aspekt vergessen. Im Laufe der Spiele verkleidet er sich auch als andere NPCs, was besonders gemein ist. Also man denkt erstmal, es ist nicht Patches, aber es ist doch Patches in der Rüstung eines anderen Charakters, weil man natürlich sonst wüsste, was einem blüht. Allerdings finde ich, es ist gar nicht so ein gemeiner Charakter. Also ich glaube, wenn man sich nicht so näher damit beschäftigt, dann denkt man, es ist einfach nur ein totales Arschloch. Aber eigentlich hat er ganz viele interessante Facetten. Und zwar als erstes würde ich sagen, dass ich einen ganz coolen Move finde, dass die Entwicklerin einem ja quasi so den Spiegel vorhalten. Also ich meine, was macht man denn in Spielen? Man läuft durch die Gegend und killt Mobs und kassiert irgendwie Loot ein. Und jetzt halt ein NPC um die Ecke kommt und das Gleiche mit dir macht, ist es total ärgerlich, aber es ist halt genau das Gleiche, was du eigentlich die ganze Zeit auch machst. Mhm. Und ich glaube, dass es tatsächlich Absicht ist. Also, dass sie einen daran erinnern, so guck, überleg dir mal, was du da eigentlich gerade tust. Es gibt zum Beispiel in Dark Souls auch so ein paar Bosse, die sind eigentlich friedlich zum Beispiel. Also die greifst du an. Also es ist so ein bisschen klar, du bist hier der Aggressor, du bist eigentlich das Arschloch. Und wenn das mal ein NPC macht, dann regt man sich total auf. Das finde ich eigentlich voll den witzigen Move. Und andererseits ist der gar nicht wirklich böse. Ich hatte den Eindruck, der ist eher so chaotic neutral, falls euch das was sagt. Weil dann,
also bitte.
Ja, ich weiß ja nicht. Weiß ja nicht. Man weiß ja nie. Weil der hilft einem nämlich auch total viel. Wenn man dem nämlich genau zuhört, im ersten Teil, dann gibt er einem total die wichtigen Tipps, welche NPCs nämlich die richtigen Schweine sind. Es gibt nämlich so andere NPCs, meiner Spoiler, die ganz wichtige so Zauberinnen oder ganz wichtige andere NPCs oder deinen Speicherpunkt zerstören. Also es gibt durchaus richtige Schweine in Dark Souls. Und der warnt einen vor denen und sagt, dass man denen besser nicht vertrauen sollte. Und das finde ich total interessant, dass sie das irgendwie eingebaut haben. Und er macht im letzten DLC nochmal eine Entwicklung. Das ist jetzt auch ein Spoiler. Darf ich spoilern?
Mich schon.
Genau.
Da ich nie zu diesem Punkt nicht
also
Spiel
ich glaube,
kommen
wir
werde.
Machen jetzt einfach, wir sagen jetzt einfach, dass das jetzt hier ist eine Spoilerwarnung. wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann empfehle ich euch, vielleicht 2 Minuten vorzuspulen.
Ja, so ausufern wird es nicht sein. Also da haben sie, wie gesagt, der Charakter kommt in jedem Spiel vor, macht mehr oder weniger eben immer den gleichen Gag. Und da haben sie ihn nochmal eingebaut, aber er hat sein Gedächtnis verloren. Und da ist er ein total netter Charakter, der ist so richtig, richtig lieb. Und ihr stoßt zusammen mit seinem letzten Bier an und der ist total freundlich und verspricht einem, dass er ewig dein Freund sein will. Und das ist so süß, das hat mich echt richtig gerührt. Und er kriegt irgendwann dann im Laufe des DLCs sein Gedächtnis wieder, weiß wieder, wer er ist. Und dann hilft er einem. Und der hilft einem sogar bei einem Bosskampf. Und das finde ich total interessant. Und ich finde, das unterstreicht so ein bisschen, ja, irgendwie, dass der eigentlich, ja, so nur über die Runden kommen will. Und dass er andererseits so ein Begleiter ist, der einen so über viele Spiele, über viele Titel hinweg irgendwie so bei der Seite gestanden hat. Und das finde ich cool, dass der irgendwie als eigene Agenda so sein Ding durchzieht. Der ist jetzt nicht immer auf deiner Seite. Ja, aber es ist irgendwie immer Teil des Spiels. Man begegnet dem, man hat so den Eindruck, der macht so sein eigenes Ding. Und das finde ich irgendwie dadurch, also das hat so, um darauf zurückzukommen, nochmal diesen Aspekt von Dark Souls, dass man den Eindruck hat, ich habe wirklich Gefühle für diesen Charakter, weil ich den wiedererkenne, weil der in anderen Spielen auch schon da war, weil der mich verarscht war, aber irgendwie hat er mir auch geholfen. Und dadurch kriegt es irgendwie so ganz individuelle Facetten. Also jeder hat da vielleicht so ein bisschen eine eigene Geschichte durchgemacht mit diesem Charakter. Also ich habe den zuerst auch gehasst, aber irgendwie ja, ist er mir dann auch ans Herz gewachsen, weil die meisten Charaktere in Souls werden halt verrückt oder sterben oder aber der begleitet einen die ganze Zeit. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr cool. Und zum Beispiel, das ist auch ein Grund, weshalb ich Jackie Wales überhaupt nicht mochte. Weil das Spiel mir sagt, das ist dein Freund. Mag den mal hier, das ist dein Buddy, häng mal mit dem rum.
Verstehe.
Okay. Ja, ich mochte den nämlich auch nicht. Dann sind wir uns einig.
Also ich mochte den.
Okay, hier gibt es zwei eindeutige Lager. Also einfach, auch wenn ich nicht Dark Souls spielen werde, ich muss jetzt einfach wegen Jackie Wales für Patches stimmen, weil ich da einfach mit Alice einer Meinung.
Ja, sorry, was ist das denn für ein Move? Irgendjemand hat doch, glaube ich, gesagt, das würde doch kein DM der Welt machen, zu sagen, hier, das ist dein bester Buddy, Chumba, los geht's. Sorry.
Es folgt ein Spoiler.
Trotzdem war seine Beerdigung war gut.
Ja. Das ist ja schon wieder ein Spoiler. Oh. Verdammt nochmal, wir können nicht, nicht dauernd hier Cyberpunk Spoiler.
Ah ja, scheiße.
Könnt ihr nicht einfach sagen, die Spoiler-Warnung endet jetzt? So, dann hatten wir
die Spoiler-Warnung endet jetzt.
Genau. Michael, gibt es denn irgendetwas, was man am, was am Repo Man liebenswürdig ist?
Also der Repo Man in Sims 1 hatte sogar eine Identität, der hieß Bud. Bud ist eigentlich ein liebenswürdiger Name, würde ich mal sagen.
Er hat einen süßen Minibus.
Ja, den hat er in 1 noch nicht, den hat er in 2 mit dem Smiley, das stimmt.
Was? Und eine coole Kappe, die er auch sehr cool nach hinten trägt, weißt du?
So. Ja, der war ein cooler Typ irgendwo. was auch, also ja, ich weiß nicht, ob es ihn liebenswerter macht, aber wenn man in Sims 2 versucht hat, den Repo Man irgendwie in die Nachbarschaft zu integrieren, also dass man ihn geheiratet hat oder einem Haushalt hinzugefügt hat, wurde die gesamte Nachbarschaft korrumpiert, weil das Spiel das einfach nicht wahrhaben wollte, dass jemand wie der Repo Man ein Familienleben verdient hat.
Wow, okay.
Also liebenswerte Sachen sind echt schwer zu finden. In Sims 3 hat man für, wenn der Repo Man kam und ein Zeugs gepfändet hat, dann hatte der Sim dieses Moodlet, das er auch bekommen hat, wenn der Einbrecher da war und ihm Zeugs mit weggenommen hat. Das sind jetzt alles nicht so wirkliche Herzenssachen.
Ja, aber ich finde diese Nachbarschaftsgeschichte, dieses Ding, dass man ihm ja wirklich völlig seine Menschlichkeit dadurch abspricht, macht ihn schon auf irgendeine Art und Weise, finde ich, für mich sympathisch. Wir wissen einfach vielleicht einfach zu wenig über den Repo Man und
er ist, glaube ich, eine tragische Gestalt.
Vielleicht ist es ein guter Typ.
Innerlich zerrissen.
Oder der es vielleicht zumindest nicht immer ganz leicht gehabt hat. Ja, vielleicht kommt er von ganz unten und ich meine, vielleicht ist es dann auch was Gerechtes, dass ausgerechnet er diesen ganzen Mittelstandsfamilien ihre Mikrowellen wegnehmen darf.
Ja,
ich glaube, du steigerst dich da gerade rein, Christian.
Nein, also, er geht schon in die richtige Richtung. Das ist also quasi ein Charakter, der einen Job hat, den keiner gern machen will, dem es nicht vergönnt wird, trotz seinem ganzen, ich sag mal, diese emotionale Last, die damit einhergeht, die muss er ja mit sich rumtragen, trotzdem ist es nicht vergönnt, ein glückliches Leben zu führen, weil dann sofort die gesamte Welt ja zugrunde geht. Ich glaube, der hat schon ordentlich sein Päckchen zu tragen. Und also er bringt den Spieler auch nie um, das muss man jetzt auch mal sagen. Ne? Also,
das stimmt.
Ich habe es nie erlebt, dass der einen von der Brücke schupft oder so. Das macht er nicht. Er klaut dann das Sach. Und das Nette ist, wenn dein Sim Schulden hat und er kommt vorbei, aber du hast kein Zeug mehr, was man dir abnehmen kann, dann gibt dem einem auch motivierende Worte mit auf dem Weg. Also er appelliert dann an den Sim, er soll sich mal einen Job suchen. Und das finde ich nett.
Wollen wir mal zu Plädoyers kommen?
Ich habe noch einen Faktor, mit dem ich jetzt versuchen werde, Christian Schiffer zu bezirzen. Und zwar, dass der Synchronsprecher von Patches, also der hat den in jedem Spiel gespielt. Ich finde den auch ziemlich cool, weil der so ein Working Class Londoner Englisch spricht und der war Sportkommentator früher. Vielleicht überzeugst dich auch nicht so doll, okay. Aber.
Naja, also es ist schon. Naja, aber es ist schon.
Okay, schwaches Argument. Schade.
Er wird ganz, ganz tief in die Trickkiste gekriegt.
Schade.
Er war schlau, aber schlau. Muss man schon.
Ein Versuch war es wert. Ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen, vor dem Plädoyer von Mr. Black, weil ich weiß, dass er immer so geile Sprachnachrichten eingeschickt hat.
Ja, aber du brauchst keine Angst zu haben, weil man kann auch ohne Plädoyer gewinnen. Glaub mir, ich habe das sehr, sehr oft
schon. Ja, vielleicht kann ich auf so eine Mitleidsnummer hier spielen, genau.
Also hier ein kleiner Refresher, wie man ein Plädoyer hält. Man muss irgendein random Shit labern, aber Hauptsache die Community ansprechen und ein bisschen die Emotionen hochkochen lassen.
Ja, ich habe natürlich ein Plädoyer geschrieben, was denkst du denn?
Ach so, natürlich. Ach so, ja, dann. Ja, dann, ja,
das ist ja, wirklich? Ja, also. Na klar. Liebe LGS-Community, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte euch kurz bitten, in euch zu gehen und euch selber die Frage zu stellen. Von wem möchte ich hier in diesem Turnier vertreten werden? Von einem weiteren Zahnrad des Systems, einem Gerichtsvollzieher oder von einem von uns? Patches ist einer von uns. Ein Ritter der Kokosnuss mit Speer und Schild. Ein treuer Händler mit widersprüchlichem Handlungsmuster. Jemand, der lootet und meuchelt, durch die Welt rennt, aber das Herz irgendwie doch am richtigen Fleck hat. Jemand, der vielleicht nicht immer auf deiner Seite ist, aber stets an deiner Seite war. Jemand, der zum krönenden Abschluss nach Gutem wie Schlechtem mit euch, liebe Spielerinnen und Spieler, auf den Sieg anstößt. Stimmt für Patches. Stimmt für einen wahren Freund.
Sehr schön.
Sehr gut.
Widersprüchliches Handlungsmuster ist so ein richtig gutes Psychologiewort, oder?
Richtig, ja.
Ja, Mr. Black, hast du zufällig auch einen Apple Reaver? Ich habe euch das, glaube ich, gar nicht im
Vorfeld gesagt. Ja, also, wie soll ich das sagen? Ich dachte eigentlich, diese Sprachnachricht von der Vorauswahl, die war ja schon sehr blädoyig.
Dann spielen wir die an dieser Stelle ein.
Der Repo Man, im Deutschen der Gerichtsvollzieher, ist ein lebensverändernder NPC. Mit dem coolen Auftreten eines Ghostbusters infiltriert der Gerichtsvollzieher seit 4 Sims-Generationen die Häuser von verschuldeten Sims, um mit seinem Gerichtsvollzieher Aufsaugdings Güter zu konfiszieren. Ganz wie im echten Leben. Ein Aufeinandertreffen mit dem Gerichtsvollzieher ist für jeden konsumorientierten Sim ein traumatisches Erlebnis. Also für jeden Sim. Und auch der Spieler kann hier eine sehr wichtige Lektion fürs Leben lernen. Wenn du nicht willst, dass man die Espressomaschine und Aquarium nimmt, lass dich nicht von 0% Mediamarkt-Finanzierungen verführen, sponsor dein FIFA Ultimate Team nicht mit einem Smava-Konsumkredit und verzock dich nicht mit GameStop-Aktien. Kurz, kauf dir nichts, was du dir nicht leisten kannst und bezahl pünktlich deine Rechnungen, denn...
Was? Heute kaufen und erst in 3 Monaten bezahlen bei Zalando. Wo ist meine Kreditkarte? Ich nehme 15 Net Hardy-Pullis.
Deine Stimme für den Gerichtsvollzieher. Der einzige NPC, der dich auch mal zu Hause besuchen könnte. Repo
Man. Ja, ich glaube, man muss fairerweise auch sagen, dass meine Obsession mit Patches vielleicht ein bisschen größer ist als deine Obsession mit dem Repo Man.
Ja, ich mag da nicht widersprechen, aber ich halte trotzdem den Repo Man für einen sehr guten NPC, den man hier nicht vergessen sollte. Einfach auch, weil er vor die Klasse der gesichtslosen NPCs steht, die jetzt hier noch vielleicht... mit dem Esel mit dabei ist.
Aber ja, wollte gerade sagen, der Esel hat gewonnen.
Also ja, was? Ja, wieder ein Thema für sich. Aber er hat auch wieder, ja, auch mit einem starken Plädoyer ja gewonnen. Also von daher. Nein, also ich glaube an den Repo Man. Und ich bin mir sicher, die LGS-Community sieht es ähnlich.
Ich finde die Auswahl der Charaktere, die spricht auch so für die Community.
Ja, es ist ein wirklich schönes Duell. Also Repo Man gegen Patches ist schon sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und wenn Repo Man oder Patches weiterkommt, dann glaube ich, stehen die Chancen auch nicht schlecht auf zumindest eine Finalteilnahme. Oder wie schätzt ihr das ein?
Ja, wäre schön, wenn die Community sich nicht gegenseitig zerstört. Hat es schon mal ein Community-Pick überhaupt ins Finale geschafft? Wisst ihr das?
Ich glaube, ja.
Und sogar schon mal gewonnen.
Oh, was war
nämlich
das denn?
Nämlich überschätztes
Spiel. Ja,
das war
beim Spielejahr war es, glaube ich.
Ah. Nee, ja,
beim Spielejahr,
also,
glaube ich, nee, auch, oder?
Also auf jeden Fall überschätztes Spiel aller Zeiten war...
Red Dead?
Red Dead Redemption 2, das war ein Community-Pick.
Echt?
Und bestes Spielejahr war doch... Nee, da hat doch 98 gewonnen, oder? Und das hattest du nominiert, Spiel. Christian.
Ja, Moment, ich schau mal kurz nach, wer da gewonnen hat.
Ich schau mal kurz in unser Wiki.
Ja, 98 Moment. Hat er gewonnen, das stimmt. Aber ich glaube, war nicht irgendwie... Es kam, glaube ich, sehr, sehr weit auf jeden Fall.
Die aber nicht ins Finale, weil das war 92 gegen 98.
Und bestes Spiel, ja.
So, ich sag jetzt, ich habe jetzt hier das Wiki offen. Ich sag dir das jetzt gleich mal.
Ja, Red Dead Redemption, das ist die, ja.
Also, überschätztes Spiel, eben Red Dead Redemption. Dann bestes Spiel war 98. Bestes Spiel des Jahrzehnts war Witcher 3, das hatte ich aber nominiert. Beste Game Designerin war Danielle Banten, hatte auch ich nominiert. Beste Strategiespiel Civilization 2 und XCOM 2. War eines von den beiden ein Community-Pick? Nee, oder? Mm-mm. Oder doch, XCOM 2. XCOM 2 war doch ein Community-Pick, oder?
Echt?
Weil, das hatte ich, ja, das hatte ich nicht nominiert, weil ich doch damals bei bester zweiter Teil so sehr damit auf die Nase gefallen bin. Und es war ein Community-Pick, den hat dann aber Christian Alt verteidigt, indem er Zitate aus Staffel 2, aus meiner XCOM-Verteidigung ins Feld geführt hat. Das war's nämlich. Ja, also XCOM 2, also der Zweitplatzierte, war definitiv ein Community-Pick. Bestes Spiel des Jahrzehnts, Fallout New Vegas, war auch kein Community-Pick. Das hatte der Christian nominiert. Ja, also wie gesagt, Community-Pick, Red Dead Redemption 2 Sieger und XCOM 2 Zweitplatzierter. Da wir seit 5 Staffeln etwa Community-Picks haben, ist das eigentlich ein durchschnittlicher Anteil an Erst- und Zweitplatzierten, okay, würde ich sagen.
Lassen wir uns mal überraschen. Ne?
Ja.
Genau.
Dabei ja, gut, sein ist
das
alles.
Das Problem ist natürlich, dass der, egal wer gewinnt, irgendwann muss er am Esel vorbei.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz heißer Kandidat.
Das ist schick. Also da kann man zerschellen. Also da kann man richtig zerschellen. Also, ja. Na gut. Ja, vielen Dank euch beide, Alice und Michael, dass ihr hier dabei wart. Es war mir ein Vergnügen, endlich mal Leute aus der Community hier auch zu Gast zu haben. Und vielen Dank natürlich für diese großartigen Nominierungen, für eure großartigen Sprachnachrichten und für diese großartigen Einblicke in die Psyche und die Relevanz von diesen zwei großartigen NPCs. Die Abstimmung stelle ich online, sobald die Folge erschienen ist. Und dann bin ich sehr gespannt, wer wohl von diesen zwei NPCs sich durchsetzen wird und damit ins Halbfinale der 8. Staffel von Last Game Standing einziehen wird. Vielen Dank euch beide und ja, danke euch allen da draußen fürs Zuhören. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.